Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid und ich denke, dass Gott sich besonders freut, dass er euch was mitzugeben hat. Und ich werde noch mal kurz einfach beten und ihn bitten, dass er heute zu dir reden kann. Jesus, ich bete, dass du ja diese Worte von mir heute benutzt. Ich danke dir dafür, dass du so ja ganz einfach und unkompliziert irgendwie Menschen nimmst und durch Menschen deine Botschaft bringst, Herr. Danke, dass jeder einzelne von uns so ein Mensch sein kann. Und ich bete, dass jetzt ich einfach wirklich von dir gebraucht werde, dass Menschen dich heute hören. Amen. Ja, genau. Es gehen Dinge manchmal schief. Jetzt haben wir vorher von der Heizung gehört. Ich habe mir gedacht, also gestern ging auch nicht alles rund und hier und da, denke ich, sind wir herausgefordert im Miteinander, weil man sich dann natürlich auch fragt, ja, wieso, wer war das, wer hat das gemacht, wieso ist das passiert, ja, und so kommt irgendwie Sand ins Getriebe. Und wir sind gerade bei einer Predigtserie, wo es zum Glück auch um sowas geht, würde ich mal sagen. Wir wollen uns mit Nehemia beschäftigen und heute zum zweiten Mal, also letzte Woche hat Wolfgang eine sehr gute Predigt gehalten über die ersten zwei Kapitel von Nehemia. Und ihr dürft es gerne im Internet nachhören, aber ich werde es euch auch kurz zusammenfassen, worum es da geht. Und heute werden wir einen Sprung machen von den Kapiteln ins Kapitel 5, ja. Auch da fasse ich euch kurz zusammen, was dazwischen passiert. Und dann starten wir in den Text hinein. Genau. Zunächst mal Nehemia, für diejenigen, die gar nicht so viel wissen, er war sowas wie ein Vorkoster, ja, so Mundschenk, der durfte ständig Wein trinken und probieren. Für einen König, für den damaligen persischen König, wir müssen etwa 2450 Jahre im Kopf zurückgehen, quasi weg von deinem Alltag hin, zu einer Zeit, in der alles ganz anders war. Und dieser Nehemia, er war nicht in seiner Heimatstadt, sondern, also seine Heimat war irgendwie Jerusalem, zumindest die Heimat seiner Großeltern und so weiter. Da kam er ursprünglich her, sozusagen. Und er befindet sich im Perserreich beim König, dient ihm da quasi. Das hat alles mit diesen ganzen Feinden zu tun, die Jerusalem damals eingenommen haben, Leute rausgeführt haben und so weiter. Und der Nehemia macht seinen Job, aber genau, er fühlt sich natürlich nicht als Perser, weil er kein Perser ist. Und er hat Interesse an seiner Heimat. Und irgendwann hört er davon, hey, in dieser Heimat, da liegt die Stadt noch ziemlich in Trümmern. Später, als er mal durchreitet, da kommt er an einer Stelle gar nicht vorbei, weil so, ja, alles in Trümmern liegt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, keine Ahnung, wie Berlin. Als es zerbombt war, da war es halt einfach kaputt so. Und so ähnlich hier mit Jerusalem, gut, kleinere Stadt gewesen, aber trotzdem kaputt. Und das nicht nur ein paar Jahre, sondern schon ziemlich, ziemlich lange. Und der Nehemia, er hört davon, er hört von der Not in ja, in seinem Volk letztendlich und er denkt, hier muss sich was verändern. Und er selber hat dieses Anliegen, was zu tun, aber er bringt es erstmal vor Gott, er betet, er fastet, denkt darüber nach und irgendwann gibt Gott ihm die Möglichkeit, dass er beim König sein Anliegen vorbringen kann. Eigentlich hat der König gar nichts davon, wenn er da jetzt irgendwie hilft und was tut und dafür sorgt, dass irgend so eine alte Stadt da wieder aufgebaut wird. Aber irgendwie, Nehemia ist ein sympathischer Typ, aber vor allem glaube ich, Gott war auf seiner Seite und deswegen gewährt ihm der König, diese Stadt aufzubauen. So, er macht sich an die Arbeit, beziehungsweise er geht da erstmal hin, er muss da weit reisen. Der König gibt ihm auch Ressourcen mit und er kommt dahin, um konkret die Stadtmauer zu bauen. Und vielleicht Hintergrundinfo, die Mauer war damals mehr als nur eine Mauer. Ja, in dem Tor war oft das Rathaus mit drin. Also alle wichtigen Entscheidungen wurden in der Mauer sozusagen getroffen. Und dementsprechend muss man sagen, es geht um den Aufbau wirklich dieser Stadt eigentlich. Und er macht so seine Pläne, er schaut sich um, Er sagt den Leuten, hey, was er vorhat, und dann fangen sie an, und dann merkt man, es wird schon ziemlich schwierig, es kommt da Druck von außen, es gibt Feinde, die das nicht wollen, und sie bauen diese Mauer, und nebenher müssen sie sie bewachen. Und diese Mauer wurde in 52 Tagen errichtet, also circa 2 Monate, kann man sagen. Und es ist ziemlich krass, was hier geschieht. Und dann lesen wir Kapitel 5. Genau. Etwa um diese Zeit, also wir wissen nicht, wie weit der Mauerbau war. Manche Ausleger gehen davon aus, dass der schon fertig war, der Mauerbau. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, um den König die Steuern zu bezahlen. Und alle sagten, wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute. Und unsere Kinder genauso sind genauso wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben ja bereits unsere Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Soweit mal bis Vers 5. Genau. Ja, dieser Text zeigt ein riesengroßes Problem von den Menschen, die diese Mauer gebaut haben. Zunächst mal, wie kam es dazu? Ich glaube, so ein Bauprojekt, wie wir alle wissen, wie wir auch aus eigener Gemeindeerfahrung jetzt wissen dürfen, ist so ein Bauprojekt ziemlich teuer. Ja, es braucht ziemlich viel Investition. Und die Leute damals hatten nicht so wirklich einen Investor. Also die Ressourcen vom König, das war jetzt nicht viel, was sie da bekommen haben. Und die Bauleute, die da gearbeitet haben, das waren ja auch keine richtigen Bauarbeiter, sondern die haben alle ihren Job liegen lassen. 2 Monate keine Felderwirtschaft betrieben oder was auch immer nicht betrieben. Und offensichtlich hat es ihnen ziemlich viel Geld gekostet. Ja klar, ich meine, wenn ich 2 Monate ohne Lohn irgendwie leben muss, dann weiß ich auch nicht, wie ich das mache. Dann wird es auch bei mir knapp. Und bei den Leuten, das waren einfache Leute, die hatten sowieso wahrscheinlich schon genug Schulden und genug Probleme. Und jetzt kam diese Nahrungsmittelknappheit, vielleicht auch, weil die Feinde drumherum sich gesagt haben, ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, mit denen wollen wir nicht handeln, mit denen verkaufen wir nichts. Und dann kann man sich das wirklich vorstellen, wie heute, wenn Gebiete abgeschnitten sind oder ja, Berlin mal abgeschnitten war, Nordkorea nicht so richtig mit denen gehandelt wird, dann müssen die irgendwie unter sich klarkommen und es gibt das Problem von Nahrungsmitteln, die da irgendwie reinkommen müssen teilweise und es nicht funktioniert. Und so war das damals ähnlich und die Leute hatten kein Geld, sich zu versorgen so richtig. Die einen hatten kein Geld, die anderen hatten mal Grundstücke und die haben sie verpfändet und so weiter. Und dann sagen sie, sie haben schon einige ihrer Töchter verkauft und die einzigen quasi, mit denen sie handeln konnten, waren halt die Reicheren in ihrem Volk, diese Oberschicht sozusagen. Und ich habe mir gedacht, warum gerade die Töchter, warum haben sie gerade die verkauft? Und da steht, sie haben sie in ihre Gewalt gegeben, das kann auch unterjocht oder erniedrigt heißen. Und ich denke mir, gut möglich ist, dass diese Töchter ja ihre Dienste zu leisten hatten. Und wir merken, wie diese Leute richtig, ja, getroffen sind von einer Situation und von Problemen. Ich habe gerade vorher von Problemen geredet, die in Gemeindeleben so irgendwie Sand ins Getriebe bringen können, wo man hier und da vielleicht mal sich benachteiligt fühlt. Aber die Leute hier, die waren richtig benachteiligt so. Denen ging es richtig, richtig schlecht. Und ich glaube, dass wir von dieser Geschichte sehr, sehr, sehr viel lernen können. Und ja, wenn wir das auch übertragen. Aber zunächst mal diese Leute, sie hatten, ja, sie hatten nichts mehr, sie hatten ihre Sachen verkauft. Der Kapitalismus würde sagen, ja gut, selber schuld irgendwie, gell? Aber da gab es die Oberschicht und diese Leute waren eigentlich nicht irgendwelche Leute, sondern damals war eine viel stärkere Volkszusammenzugehörigkeit, ja, die Leute gehörten irgendwie zusammen, sie waren eine Familie, kann man sagen, ja, im entfernten Sinne so. Ähnlich wie in der Gemeinde. Und irgendwie denken die sich, hey, warum läuft es so? Warum behandeln die anderen uns so? Wir gehören doch irgendwie zusammen. Und ich glaube, das ist besonders schlimm, ja, für uns vielleicht auch in Gemeinde, wenn man irgendwie zusammengehört und dann gibt es Probleme. Und dann, ja, wird man vielleicht benachteiligt. Dann denkt man sich, warum behandeln die mich so? Und ich denke, dass man in der Gemeinde das oft nicht so richtig mitkriegt und vielleicht auch deswegen manchmal nicht weiß, wie geht man denn damit um, wenn Leute benachteiligt werden, wenn Probleme von innen auftauchen. Nicht unbedingt, dass irgendjemand von außen diese Gemeinde beschimpft, sondern ja, dass die eigenen Leute, die man eigentlich mag, mit denen man eigentlich klarkommt, die man jede Woche sieht, irgendwie Probleme machen. Und ich denke, und das soll so mein Thema sein, diese Probleme von innen, wie gehen wir damit um? Wie können wir mit diesem Problem umgehen? Und was können wir da aus dieser Geschichte lernen? Und die erste Sache, die ich hier sehe, ist ein Prinzip. Also ich habe vier Prinzipien rausgearbeitet und die erste Sache, die diese Leute hier machen, sie haben ihre Probleme und sie haben ihre Klage und sie bringen sie an die richtige Adresse. Sie gehen zu Nehemia. Und ich habe mir gedacht, Nehemia, okay, wenn wir später diesen Text weiter verfolgen, werden wir sehen, der gehörte eigentlich auch zur Oberschicht. Nehemia war nicht der Ärmste. Und Nehemia war auch nicht derjenige, der, ich sag mal, keine Zinsen und nichts irgendwie den Leuten auferlegt hat, sondern er hat schon selber auch irgendwie Geld bekommen. Und trotzdem gehen die Leute zu ihm. Warum? Weil er dieses Projekt leitet, weil er die Autorität hier hat und vielleicht, weil sie merken, okay, sie können bei ihm was erreichen. Und ich glaube, das ist so cool und das ist das erste Prinzip, was die Leute hier richtig machen, ist die Klage an die richtige Adresse bringen. Zunächst mal die Klage, nicht die Anklage, ja. Die Leute, sie kommen zu Nehemia und sagen nicht, hey, warum macht ihr das? Warum legt ihr uns das alles auf und überhaupt? Und sondern sie sagen einfach ihre Situation, hey, wir kommen so nicht klar, wir sind benachteiligt, so geht's uns. Und dann habe ich mir gedacht, das hätte aber auch alles anders ablaufen können, ja. Ich stelle mir so vor, wie der Familienvater von Familie 1 zu Familie 2 geht und sagt, hey, geht's euch auch so? Wir haben doch keine Nahrungsmittel mehr und so. Und jetzt sehen wir die einzige Chance, unsere Tochter zu verkaufen. Und die sagen, ja, das haben wir auch gemacht. Und ja, und warum eigentlich? Ja, für dieses Bauprojekt. Das wollten wir doch gar nicht. Das hat doch der Nehemia uns aufgedrückt und überhaupt. Ja. Ich kann mir vorstellen, das Ganze wäre ziemlich, hätte sich ziemlich hochgeschaukelt. Die Leute wären irgendwie auf die Barrikaden gegangen und das Endergebnis wäre gewesen, Kopf ab von Nehemia oder ja, Revolution auf jeden Fall. Ich denke, in der Geschichte ist es immer wieder passiert, dass die Armen gegen die Reichen gegangen sind. Manchmal haben es die Armen geschafft, oft nicht. Und ja, was auch, glaube ich, in Gemeinde tatsächlich manchmal passiert, ist dieser Kampf irgendwie von den einen, die sich benachteiligt fühlen, zu den anderen hin, die vielleicht daran schuld sind. Und ich finde es hier cool, dass dieses Ding nicht so abläuft, sondern dass die Leute sagen, okay, wir haben einen Leiter, zu dem gehen wir hin und dem bringen wir unsere Klage. Und was ich als Jugendleiter leider auch schon erlebt habe, ist, dass ich dann von Jugendlichen Probleme höre und sie erzählen mir das, aber die ganze Geschichte ist 4 Jahre alt, 4 Monate alt und letztendlich kann man auch nichts mehr ändern, weil 4 Monate vergangen sind und im Grunde ist es alles schon vorbei, dass man da irgendwas tut und irgendwas verändert und macht. Und ich denke mir so, schade, dass ich das erst jetzt erfahre. Wahrscheinlich haben es andere schon längst erfahren. Und das ist genau das, was oft passiert. Warum? Ja, weil es vielleicht auch einfacher ist, mit Person XY darüber zu reden und sich gegenseitig da seine Not zu teilen. Aber die Klage kommt nicht an die richtige Adresse. Und ich denke, das ist das Erste, was wir richtig machen dürfen, wenn zwischenmenschliche Probleme auftauchen. Lass uns weiterlesen im Vers 6. Wie geht Nehemia damit um? Genau. Vers 6 bis 9. Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen: Ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen: Soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden? Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort: Was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Ja, Nehemia, er geht die Sache an, er klärt das Ding, er klagt dann auch die Leute an. So als Leiter, denke ich, ist er auch in dieser Position, dass er das darf. Aber was ich sehr cool finde, auch hier wieder ist, er ist erst zornig. Dann denkt er nach und dann redet er. Ja, sehr gute Reihenfolge, darf man sich merken, glaube ich. Und dann spricht er aber bei Leuten was an, wo ich mir denke, wow, schwierig. Wir müssen uns das vorstellen. Nehemia, er ist da gerade irgendwie als Statthalter so mehr oder weniger eingesetzt vom König. Ja, er ist in dieser Stadt noch nicht so lang und da sind diese Leute, sie sind ziemlich reich. Die haben eigentlich das Sagen. Sie haben eigentlich in dieser Stadt doch sehr, sehr viel Einfluss. Und Nehemia, er sagt denen: Hey, was ihr macht, das nicht richtig. Und ich wurde so an eine Gemeinde erinnert, in der ich immer wieder mal gepredigt habe, wo der Gemeindeleiter jetzt dann noch Krebs bekommen hat. Und dann war eine kleine Gemeinde, die es jetzt auch so nicht mehr gibt. Aber da gab es eine Situation, wo sie überlegt hatten, auch sich ein Haus zu kaufen. Und es gab da einen Typ, der irgendwie eine Firma, ich weiß nicht, ob gründen wollte oder schon hatte, und der gesagt hat: Ja, hey, lass uns dieses Haus zusammen kaufen. Ich nehme die eine Hälfte, ihr die andere als Gemeinde. Und der Typ, der gehörte auch zu dieser Gemeinde und war so einer der Reicheren eben. Und sie hatten dieses Projekt sich an, ja, gemaßt, sie haben es versucht, sie haben überlegt, sie haben ähnlich wie wir kalkuliert und so weiter und sind auch schon die ersten Schritte gegangen, dieses Projekt zu machen. Und dann war irgendwann aber klar, das wird die Gemeinde so nicht leisten können. Und ja, sie werden das finanziell nicht schaffen. Und die Gemeindeleitung hat was sehr Gutes gemacht und sehr Richtiges gemacht und sie hat gesagt: Okay, dann gehen wir den Schritt zurück und dann ja, brechen wir diese Sache ab, bevor es eskaliert. Und als die Gemeinde das so gesagt hat, ist ein Typ, nämlich dieser, der die andere Hälfte haben wollte, er ist aufgestanden, er hat sie sehr aufgeregt, die Gemeinde verflucht und so weiter. Es ist sehr übel gewesen. Und was ich mir aber gedacht habe, ist, dass diese Leitung eine sehr richtige Entscheidung getroffen hat. Ich durfte da 2, 3 Wochen danach predigen und ich habe irgendwie eine Bibelstelle gehabt, wo auch einfach den Ältesten ihre Anerkennung zugesprochen wurde in diesem Text. Und ich habe dann das auch so gesagt: Der ja, Leiter der Gemeinde, er saß da mit Tränen und hat geweint. Und ich habe genau gewusst: Hey, diese Autorität, ja, die ist ziemlich umkämpft. Ja, das sind Menschen, die haben Einfluss und die hätten vielleicht eher eine andere Entscheidung getroffen, der Typ, der das Geld hatte, für sich zumindest. Und sie sind trotzdem diesen Schritt gegangen und der Mann hat ziemlich, ja, gelitten natürlich unter all denen, die das nicht wollten. Und ich denke mir, das ist ein krass mutiger Schritt und oft ist es doch ehrlich gesagt so in dieser, in unserer Zeit auch, eigentlich in jeder Zeit, glaube ich, dass diejenigen, die Geld haben, irgendwie auch das Sagen haben. Und so war es wahrscheinlich auch bei Nehemia. Und ich denke mir, krass, dass er diesen Schritt geht. Krass, dass er diese Entscheidung trifft und sagt, Leute, was ihr macht, ist nicht richtig. Lass uns es anders angehen. Lass uns da was verändern. Und ich denke, das ist das zweite Prinzip. Und wo ich sehe, was Nehemia richtig macht, er mahnt nicht an, okay, hey, was ihr macht, ist voll falsch, sondern Leute, ist es wirklich Ehrfurcht vor Gott? Könnt ihr das in Ehrfurcht vor Gott so verantworten? Und ich denke, aber Nehemia sehen wir, er hatte diese Ehrfurcht vor Gott. Ihm war es viel wichtiger. Wow, vor Gott müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen. Nicht vor diesen reichen Leuten, die dieses Projekt vielleicht auch irgendwann mitfinanzieren können und so weiter, wo ich irgendwie vielleicht wieder Vorteile rausschlagen kann. Nee, um die geht's nicht, sondern es geht am Ende um die Furcht vor Gott. Und ich denke mir, ich habe so oft echt viel mehr Angst davor, irgendwie, was denkt jetzt diese Person, wenn ich das sag, und überhaupt, als dass ich mich frage, und was will Gott eigentlich, dass ich jetzt da sag, und wo will er, dass ich meine Klappe aufreiß? Und ich denke, das ist was wir uns fragen dürfen. Das zweite Prinzip grundsätzlich, wenn Probleme da sind, sprechen wir die Dinge an, fragen wir uns, was Gott da will. Oder haben wir einfach nur, ja, Angst vielleicht, was zu verlieren oder einfach, ja, vor dieser Person. Und ich denke, da können wir uns zwei Fragen einfach merken, die Nehemia den Leuten eigentlich gestellt hat. So, er sagt, könnt ihr das mit Gott vereinbaren, dass ihr so handelt? Und das Zweite ist, findet ihr nicht, dass so wie er handelt, das gibt den anderen Leuten einen Grund, das Reich Gottes zu verachten? Also er sagt genau, wenn wir das nochmal lesen, solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Und ich denke mir, ja, das ist eine Frage, die man mal stellen kann. Hey, sollten wir nicht was anderes machen, damit die Menschen um uns herum, die nicht glauben, keinen Grund haben, uns zu verachten, keinen Grund haben, schlecht über Christsein und über Gemeinde und so weiter zu denken? Und ich denke, mit diesen Fragen dürfen wir Korrektur üben und dürfen wir, ja, einander helfen auf diesem Weg in Ehrfurcht vor Gott. Lass uns weitergehen in dem Text, Vers 10. Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer, sagt der Nehemia, haben dem Volk Geld und Korn geliehen. Da habe ich schon gesagt, er war ziemlich reich. Doch nun wollen wir ihnen diese Schulden erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser noch heute zurück. Und erlasst ihnen alles, was ihr euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Da antworteten sie: Wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Daraufhin rief ich die Priester und ließ die vornehmen Bürger und Stadtoberhäupter einen Eid schwören, so zu handeln, wie sie es versprochen hatten. Dann schüttete ich die Falten meines Mantels aus und sagte: Wer diesen Eid nicht hält, den soll Gott genauso aus seinem Haus und seinem Besitz herausschleudern. Er soll genauso ausgeschüttelt und leer sein. Die ganze Versammlung antwortete: Amen. Und sie lobten den Herrn und die Leute taten, was sie versprochen hatten. Ja, ich finde es ziemlich krass, wie Nehemia hier, was er erreicht letztendlich bei diesen Leuten, dass sie alle sagen: Okay, wir erlassen die Schulden, wir nehmen keine Zinsen mehr ein. Also, ich meine, sie hätten auch einfach nur sagen können: Wir nehmen mal keine Zinsen mehr ein. Ja, das mit den Schulden, das können wir ja irgendwann mal wieder reden. Aber sie machen diese Veränderung, sie gehen diese Veränderung, und ich habe mir gedacht, wieso machen die das? Wieso, ja, wieso gehen sie so weit eigentlich? Und ich denke, das hat mitunter damit zu tun, dass Nehemia als Vorbild vorangeht. Dass Nehemia sagt: Ich selbst habe auch was. Er hat wahrscheinlich jetzt nicht so gehandelt wie die anderen, aber er sagt: Ich selber hätte auch Korn geliehen, Geld geliehen. Und er selber geht als erstes den Schritt. Er weiß noch gar nicht, ob die anderen wirklich auch den Schritt gehen werden, aber er sagt: Ich werde auf jeden Fall den Leuten das erlassen. Was wollt ihr machen? Und ich denke, dieses Prinzip, das ist unglaublich cool. Er ist selber zuerst die Veränderung. Ja? Und ich denke, wenn wir Probleme haben im Miteinander, dann kann man immer sagen, ja, der sollte mal das anders machen. Die Person sollte mal diesen Schritt gehen. Wenn Leute mir Probleme erzählen, dann denke ich mir manchmal, okay, handelst du nicht ähnlich? Also ich spreche das nicht aus, aber manchmal denkt man das ja. Bist du da nicht vielleicht ganz ähnlich? Und Nehemia, er gibt es irgendwie offen zu. Er sagt, ja, ich habe auch Schulden von denen. Also ich habe auch Forderungen an die Leute. Und dann sagt er, und ich werde es auf jeden Fall machen. Und ich denke, das ist das Coolste, wenn wir Probleme haben, dass wir sagen, und ich will auf jeden Fall einen Schritt der Veränderung, der Verbesserung gehen. Selber die erste Veränderung sein. Das ist das dritte Prinzip. Genau, ich habe auch letzte Woche so einen Text gelesen, weil ich ja, mir überlege, wie kann ich helfen, dass eine Kultur entsteht, also eine Art Beziehung zueinander in Gemeinde, in der Jugend, wo ich sage, nach diesen und diesen Prinzipien wird hier gehandelt, hier feiert man die Menschen, hier ermutigt man einander, hier ist man ehrlich und so weiter. Und wie kann ich so eine Kultur schaffen? Und da gibt es heutzutage sehr, sehr viele Leitertipps und so und Bücher und alles. Und ich habe da so einen Artikel gelesen und das hat mich ziemlich beeindruckt, weil ich was ganz anderes erwartet habe. Da ging es dann darum, ja, wie kann man eine Kultur schaffen? Und dann gab es so 6 Punkte und der erste war, formulier es erstmal für dich, schreib es erstmal für dich irgendwo hin, wo du es jeden Tag siehst, geh selber jeden Tag da vorbei und überleg, ob du da einen Schritt näher dahin gegangen bist. Schritt 4, auch irgendwas, wo du selber einen Schritt gehen sollst. Und ich dachte, wann geht es eigentlich darum, dass die anderen mal irgendwie verändert werden, ja? Und ich merke so, das ist genau das. Ich glaube, es beginnt immer, die Veränderung beginnt immer bei uns selbst. Und dann werden andere angesteckt und dann werden andere bewegt dadurch. So wie diese Leute hier. Vers 14 bis 17, lass uns diesen letzten Abschnitt noch lesen. Nehemia, er holt hier ein bisschen aus. Ich glaube, das ist so noch eine Rückschau von ihm. Sehen wir in diesem Text gleich, Vers 14. Auch verzichtete ich von dem Tag an, als der König mich beauftragte, Statthalter in Juda zu werden, für mich und meine Familie auf die mir zustehenden Abgaben eines Statthalters. Und zwar für die ganzen 12 Jahre, vom 20. bis zum 32. Jahr der Herrschaft von König Artaxerxes. Dagegen hatten die früheren Statthalter, die vor mir amtierten, dem Volk schwere Lasten auferlegt und neben Brot und Wein auch 40 Schekel Silber als Abgabe gefordert. Selbst über ihre Untergebenen hatte das Volk übervorteilt. Doch aus Gottesfurcht handelte ich nicht so. Ich habe auch selbst am Bau der Mauer mitgearbeitet und allen meine Männer waren ebenfalls dort bei der Arbeit versammelt. Wir alle haben kein Land gekauft. An meinem Tisch trafen sich 150 der Juden zum Essen, ganz abgesehen von den vielen Besuchern aus dem Volk, die um uns herum lebten. Da kommt noch Vers 18, wo er das alles nochmal ausführlich sagt. Und dann der letzte Vers. Mein Gott, denke zu meinem Besten daran, was ich für dieses Volk getan habe. Ja, was wir hier sehen, also er fasst seine 12 Jahre zusammen in der Zeit, wo er in dieser Stadt war. Und er sagt, er hat in dieser ganzen Zeit keinen Lohn verlangt. Also von irgendwas muss er gelebt haben, folglich von seinem Vermögen. Aber er hat gesagt, ja, okay, genau, ich habe was zum Leben, deswegen brauche ich nichts, deswegen muss man mir nichts geben. Und diese 40 Schekel Silber, das war so ein Tageslohn eigentlich. Und die Leute haben normalerweise Brot und Wein gekriegt, also die Statthalter, und eben einen Tageslohn noch dazu für alles, was sie sonst so wollten. Und Nehemia sagt, das brauche ich alles nicht, weil ich habe ja was. Und was mich so begeistert ist, dass er ja diese Schritte nicht geht, diesen Verzicht, das nicht tut, weil er denkt, ja, dann kann ich punkten oder dann habe ich vielleicht mehr sagen, dann habe ich vielleicht mehr Einfluss. Sondern das Einzige, was ihm am Ende wichtig ist, ist dieser letzte Vers: Mein Gott, denke du daran. Ja. Wenn ich so überlege, wo ich manchmal auf Sachen verzichte, dann ist es oft so, mir geht es darum, dass ich diesen Verzicht mir irgendwann zum Nutzen machen kann. Ja. Und das ist das, was Nehemia hier anders macht. Er verzichtet nicht für sich oder für seinen Nutzen, sondern er verzichtet für Gott. Und gerade, glaube ich, in Streitsituationen ist es oft so, dann kommt dieses Argument: Hey, ich habe doch verzichtet. Ich habe doch damals auf das und das verzichtet und die Person nicht. Ich habe es richtiger gemacht. Und man ist eigentlich nur stolz und darauf, dass man verzichtet hat. Man verzichtet irgendwie eigentlich nur, um zu verzichten. Ja, mir selber in wenigen Monaten Ehe, da erkenne ich es, dass ich Sachen tue und denke, ja, jetzt verzichte ich auf Komfort und ich mache dies und jenes und das im Haushalt. Mit dem Gedanken, dann kann ich später sagen und dann kann ich später vielleicht mir diesen Komfort zurückholen und dann kann ich später wieder was für mich haben. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie heutzutage oft verzichtet wird, ja, mit eben genau diesem Vorteil. Und Nehemia sagt, egal welchen Vorteil ich daraus habe, ich mach's für Gott und Gott, du sollst. Wenn ich von irgendjemand was dafür haben will, dann von dir. Und ich denke auch, viele, die jetzt an dieser Gemeinde, an diesem Bauprojekt irgendwo vielleicht auch teilhaben werden und sagen, ich verzichte auf viel Geld und ich gebe es der Gemeinde. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es mit der Einstellung tun, ich tue es für Gott. Ja. Weil sonst denken wir irgendwann, okay, ich habe doch damals das gemacht und jetzt wird es so gemacht und warum eigentlich und auf mich hört niemand. Diese Geschichten kenne ich leider von Pastoren und ich glaube, dass wir ja, einfach in der Gefahr stehen, weil wir Menschen sind und wichtig ist, am Ende geht es um Gottes Sache, am Ende geht es um Gottes Reich. Wenn Menschen irgendwas falsch machen und wir verzichtet haben, dann ist es am Ende auch ein Stück weit Gottes Sache. Ja, klar sollen wir uns bemühen, Klarheit schaffen, Dinge gut angehen, Probleme ansprechen. Aber da, wo wir für Gott verzichten, da werden wir auch ein Stück weit befreit sein und gelöst sein. Deswegen, ich will nochmal diese vier Punkte zusammenfassend sagen. Ja. Die erste Sache ist, dass wir die Klage, wenn wir Probleme haben, wenn was nicht passt, wenn irgendwas nicht funktioniert in der Gemeinde, dass wir das an die richtige Adresse bringen. Die zweite Sache, dass wir viel mehr Ehrfurcht vor Gott haben als vor Menschen, die vielleicht ja, was zu sagen haben. Dritte Sache, dass wir erstmal selber den Schritt der Veränderung gehen, erstmal selber die Veränderung sind. Und das vierte ist, dass wir verzichten und Schritte des Verzichts für Gott gehen, nicht für uns selbst. Amen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dabei helfen willst, Herr, mit Problemen richtig umzugehen. Herr, es gibt so viele Geschichten von Gemeinde, von Menschen, die Gemeinde kritisieren, die genau hier immer ihren Finger drauflegen, die sagen, hey, das sind Probleme und man geht sie nicht richtig an, man spricht sie nicht an, sie werden totgeschwiegen. Ja, oder da sind Probleme mit, die eine ganze Gemeinde in eine Krise reißen, letztendlich das Miteinander komplett zerstören. Und ich danke dir, dass in dieser Geschichte das Miteinander so unglaublich gut funktioniert, dass es zwar erst überhaupt nicht funktioniert, aber dass dann dieser Schritt kommt, der durch Nehemia in die Wege geleitet ist. Und ja, ich danke dir, dass wir so viel von dieser Geschichte lernen dürfen. Und mein Wunsch ist, dass wir das wirklich beherzigen können, wenn wir in einer Situation sind, wenn wir irgendwo vielleicht schon einen Groll verspüren im Herzen, Herr. Dass wir das nicht mit uns tragen, dass wir Menschen nicht unsere Enttäuschung nachtragen müssen, Herr, sondern dass wir Dinge wirklich bereinigen können, Herr. Herr, und du siehst jeden Einzelnen, der heute da ist und der sagt, ja, da waren Probleme da oder da sind Probleme da und irgendwie fällt es mir schwer, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bete, dass du ganz besonders denjenigen hilfst, da für sich diesen nächsten Schritt zu erkennen, für sich zu wissen, wie kann ich damit umgehen, was ist für mich jetzt wichtig zu tun. Und ich danke dir dafür, dass wir diese Weisheit von dir bekommen. Amen.